Es ist Freitagmorgen, der 24. August 2018 und das ist die Fundraising Radio Folge Nummer 67. Hallo da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Danielle Böhle.
Hallo.
Köln, ne? Oder?
Köln, ja.
Ja, wir hatten gerade festgestellt, dass es in Köln auch Schwierigkeiten gibt mit Internet. Also nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten haben wir es geschafft, mit dieser modernen Technik irgendwie bis nach Köln durchzudringen. Schön, dass du wach bist.
Ja, ich finde es auch schön, dass ich wach bin. Ja, ja, ich hätte so ein Interview ja lieber so abends um 11 gehabt.
Das abends um 11?
Ach, da bin ich topfit.
Ist das so? Oh nee, das war bei mir so zu Studentenzeiten. Da konnte ich, glaube ich, auch um 11 noch was machen. Aber mittlerweile irgendwie so ist das Familienleben dann eher ich, dass es um 11 Uhr nur noch, vielleicht noch Netflix-Folgen reif ist. Aber ansonsten passiert da nicht mehr viel.
Ja, nee, doch, da ist 11 Uhr Netflix und dann noch eine.
Wann geht dein Arbeitstag so los?
Ah, der geht schon so um diese Zeit los, aber sehr ruhig und smoothie morgens.
Aber
ich bin tatsächlich eher der Nachmittags- und Abendstyp, so richtig aufdrehen tue ich.
Als wir im Vorgespräch zu dieser Aufzeichnung waren, hast du dich geoutet, dass du aus dem Sauerland kommst und ich habe immer gedacht, dass im Sauerland irgendwie die Menschen mit den Hühnern aufstehen.
Also erstmal möchte ich sofort sagen, dass ich nicht aus dem Sauerland komme. Da kämpfe ich ja seit Jahren drum.
Oder dagegen.
Die Anerkennung. Ich komme aus Hessen. Das ist ein 5 Kilometer sehr feiner Unterschied.
Mhm. Also ich meine, lass uns das einmal nochmal zu Ende bringen, bevor die Menschen überhaupt dich erstmal kennenlernen, wer du eigentlich bist. Aber ich bin jetzt gerade justament auf dem Weg ins Sauerland zu so einem Familientreffen irgendwie auf dem Bauernhof
genau.
über zwei Tage. Und da habe ich ja mal gelernt von Menschen aus dem Sauerland, dass es schon nicht, das 5-Kilometer-Streifen ja eigentlich schon fast Welthalbkugeln sein können. Da ist ja im Grunde genommen das Tal schon entscheidend, oder? Also, dass der eine nicht mit dem Tal aus dem anderen. Jetzt musst du mir das mal erklären. Ist das eine Demarkationslinie zwischen NRW und Hessen dann da? Oder das ist ja unglaublich.
Naja, also es sind ja schon zwei Bundesländer und dann merkt man dann natürlich auch so eine Grenze. Also man muss sagen, schon alleine, dass es hinter der Grenze sehr katholisch ist,
bei
während
euch.
Es bei uns,
nee,
ja,
bei
wir
euch,
sind erst protestantisch.
Ich wollte gerade sagen, Kurhessen-Waldeck. Ja, ja.
Kurhessen-Waldeck, also protestantischer geht's gar nicht. Und hinter der Grenze, da fangen ja dann die Marienstatuen an.
Stimmt, absolut.
Ja, oder alle Heiligen, ne? Wenn die dann alle zum Einkaufen gekommen sind, um den Feiertag zu begehen.
Aber das heißt auch so, für jemanden, der da vielleicht auch irgendwie pubertiert und gerade so die ersten Erfahrungen mit Liebe und so macht, man darf nicht über diese Grenze hinüber, ne? Weil dann würde man irgendwie eine jahrhundertealte Tradition missbrauchen.
Ja, die Gefahr bestand aber auch gar nicht so groß, weil natürlich man auch nicht auf dieselben Schulen geht, weil es sind ja zwei Bundesländer. Also das ist tatsächlich so, dass man da sich 20 Kilometer in die andere Richtung, so Richtung Waldecker Land bewegt und weniger nach Nordrhein-Westfalen rein. Ich habe meinen Führerschein dort gemacht, weil es war einfacher in Nordrhein-Westfalen.
Das kenne ich nur vom Abi her und so, dass das NRW-Abi irgendwie so easy sein soll, aber der Führerschein auch?
Der Führerschein auch. Dafür bin ich rüber gefahren.
Aber es war auch noch dieselbe Währung dann, also man musste nicht tauschen und so und es ging dann auch noch, auch sprachmäßig.
Nee, das ging noch, aber ich saß tatsächlich, da weiß ich noch, im Führerschein und dachte, diese Menschen kenne ich alle überhaupt gar nicht hier.
Aber so der Sauerländer Dialekt ist so ein bisschen auch dem Waldecker Dialekt nah oder eher nicht?
Also meine Großeltern haben platt gesprochen.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob die im Sauerland dann auch platt sprechen, meine Großeltern haben.
Nee, platt ist das nicht. Also das ist ja wirklich so ein bisschen auch so wie hier der Gerd Müntefering, der spricht ja auch so ein bisschen so.
Nicht? Nee, das nicht. Also im Prinzip hat man in Nordhessen eigentlich keinen Dialekt, aber so die, außer halt richtig platt. Aber da reden wir ja dann nicht über Dialekt, sondern quasi über
absolut
eine andere Sprache.
Absolut neue Sprache, genau. Ich will darüber alles wissen und besonders, wie du es geschafft hast, da rauszukommen. Aber erstmal geben wir jetzt mal den Hörerinnen und Hörern die Chance, dich kennenzulernen. Du bist Danielle Böhle. Hallo Danielle.
Hallo. Hallo Mike Maid.
Ja, hallo Danielle Böhle. Wie lange kennen wir uns?
Ich glaube, ich bin jetzt seit 7, 8 Jahren im Fundraising und ich glaube, dir bin ich so ungefähr als einem der ersten über den Weg gelaufen.
Ja, ich glaube auch also, 7, 8 Jahre, das muss so 2010 gewesen sein, kommt ungefähr hin. Ne?
Ich glaube, damals gab es ja noch diese Fundraising Barcamps 2.0.
Oh ja, da hatten wir welche gemacht, das stimmt. Richtig, auf so einem Camp warst du. Oh, da müssen wir eigentlich auch nochmal zurückschauen, wie das so gewesen ist. Das ist ja, Das nervt.
Damals.
Damals. Ja, aber ganz ehrlich, das waren so Pionierzeiten. Das war voll cool. Also ich erinnere mich an zwei größere Veranstaltungen. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher du warst. Also das erste war ja damals wie hieß das denn damals noch? In Kreuzberg, in diesem Coworking Space, der aber jetzt irgendwie anders haust. Wie hieß denn das damals? Ich krieg's nicht mehr hin. Auf jeden Fall in so einem Coworking Space, das war schon voll genug. Genau. Und das zweite war damals ja ganz cool. Das war ja dann in dieser alten ungarischen Botschaft am Alex. Und da waren, ich meine, echt irgendwie auch knapp 200 Leute da. Das war eine richtig, richtig große Nummer. Und das war so der erste Versuch, dieses ganze Online-Thema, ja, ein bisschen strukturierter, wobei Barcamp und strukturiert, naja, aber zumindest mit so einem Aufschlag nochmal ins Fundraising reinzubringen. Das war wirklich ein bisschen Pionierzeit. Und du warst auf einem der ersten dann dabei oder auf beiden?
Auf dem zweiten, glaube ich. Und dann gab es ja auch noch mal eins in Köln.
Ja, da war ich dann nicht mehr dabei. Da hat sich auch so ein bisschen in der Organisation so ein bisschen was geändert. Dann da war ich nicht mehr. Da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wie groß das war.
Ach nee, doch, aber ich glaube, so das kommt auch hin, dass da so 100, 150 werden da auch gewesen sein, ja.
Und ich erinnere mich an eine Situation, wo wir bei einem anderen Barcamp, ich glaube, das war von den Weltbewegern, auch irgendwo in Köln mal draußen saßen, du aus irgendeinem Grund sehr verzweifelt und an einer Zigarette nippend und ich die
und
Sonne genießen.
Bam! Jetzt ist es schon hin hier mit meinem guten Ruf.
Nein, vielleicht willst du dich auch outen und sagen, du rauchst nicht mehr. Also da haben wir auch nochmal zusammengesessen und da warst du gerade so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob am Zweifeln, aber ob dieses Fundraising irgendwie doch das Richtige ist für dich oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Na, ich glaube, das Fundraising ist nicht. Also ich finde, es ist für mich wirklich eigentlich so die, wie soll ich sagen, tatsächlich, jetzt suche ich gerade nach dem richtigen Wort. Das Fundraising ist eigentlich genau das, wo ich perfekt hinpasse.
Okay.
Die Frage ist manchmal, ob das Fundraising zu mir passt.
Darüber werden wir sprechen.
Genau, das ist, glaube ich, die viel größere Frage.
Also, seitdem wir uns kennen, bist du für mich die Frau, vor der man immer Angst hat. Also, du hast den Namen gemacht mit...
Sie raucht, man hat Angst vor ihr, sie kommt aus dem Sauerland.
Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich für den Podcast noch ein Foto von ihr brauche? Ja, damit wir das...
Ja, ja, also. Da muss ich versuchen, da werde ich ganz lieb, nett und brav aussehen.
Also, du bist bekannt geworden, beziehungsweise bist auf einmal da gewesen im Fundraising und hast eine Lücke geschlossen, die aus meiner Sicht bis dahin noch nicht wirklich gefüllt war. Und hast nämlich gesagt, ich bin Psychologin und ich betrachte das Thema Fundraising einfach mal psychologisch. Und das hat bei mir deshalb was ausgelöst, weil ich in meinem Studium ein Fach gehasst habe und das war Psychologie. Da habe ich mich mit der Prüfung auch so weit, wie es geht, nach hinten hingeschlagen und hatte auch noch müsste man eigentlich auch mal erzählen, aber nicht hier, wirklich ein sehr blödes Vorgespräch zu dieser Prüfung. Ging dann hinterher im Nachhinein alles gut, aber ich habe Psychologie echt nicht gemocht. Und dann kommst du und sagst, ich kümmere mich um die Psychologie im Fundraising und deswegen hatte ich sowieso schon mal Angst vor dir. So. Bevor wir auf die Psychologie eingehen, lass uns dich mal kennenlernen. Also, du bist Danielle, kommst nicht aus dem Sauerland, sondern kommst aus Kurhessen-Waldeck, was aber für denjenigen, der die hessischen Grenzen nicht kennt, trotzdem irgendwann noch halb Sauerland ist. Und was hast du dann gemacht oder was hast du dort gemacht und wie bist du jetzt dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, also dort habe ich natürlich die Kühe angeschaut. Das ist auch in Hessen nicht anders.
Und geschubst?
Nein, auch die Kühe hatte ich immer gern und lieb. So hätte ich nie getan. Ja, ich war da halt natürlich, bin da groß geworden bis nach dem Abitur. Und nach dem Abitur habe ich dann noch einmal gedacht, ne, man muss ja raus aus dem Sauerland. Da war ich noch ein Jahr in Italien. Ich dachte, bevor der Ernst des Lebens beginnt, machst du es noch mal so ein bisschen.
Ein ganzes Jahr? Au-pair oder was hast du gemacht?
Ich war da eigentlich relativ frei. Ich war ein ganzes Jahr da, aber ich habe dann da gejobbt. Also ich bin da ehrlich gesagt, habe ich zwei Koffer gepackt, ein Ticket gekauft und bin da runtergefahren.
Krass.
Und dachte so, wie es so ist mit 19, wird schon irgendwie gut gehen, mal sehen, was so das Jahr bringt.
Also Fundraising für dich selber betrieben da unten.
So ungefähr, genau. Und danach bin ich dann nach Köln gezogen und habe Psychologie studiert.
Das ging mir jetzt zu schnell. Also ein Jahr Italien als 19-Jährige. Also ich kann mir das wirklich schwer vorstellen, dass man einfach sagt, du musst ja erstmal ein Ticket gekauft haben, wohin denn? Oder hast du das mit
nach Florenz.
Nach Florenz, okay. Mhm. Und da bist du geblieben, hast du gesagt, dir gefällt's und jetzt kellner ich.
So ungefähr, ja, tatsächlich. Also wir waren auf Klassenfahrt da, also Florenz stand fest. Mhm. Ich hatte mich auf Klassenfahrt in die Stadt verliebt und habe dann tatsächlich dann mich für die Stadt entschieden, bin da hingefahren und bin dann da ein Jahr geblieben. Also es war aber auch der Plan, dort ein Jahr zu bleiben. Aber mit 19 Jahren stellt man sich das natürlich alles viel einfacher ja, vor, als sich dann entpuppt hat.
Wo hast du gewohnt, ne? Also hast du eine WG gefunden? Oder
wie ja, genau. Okay. Ja. Ja. Und ja, mutig. Natürlich konnte ich die Sprache auch nicht, alles andere wäre ja langweilig gewesen, aber
Respekt, ich ziehe meinen Hut. Also da ja, wäre ich schissig gewesen mit 19.
Na, ich glaube, man macht es nur mit 19. Ich würde es heute auch nicht mehr machen. Und manchmal bedauere ich so ein bisschen diese jugendliche Unbekümmertheit, wo man einfach nicht über Konsequenzen nachdenkt und sich nicht fragt, was in einem Jahr ist und einfach denkt, ich mache das mal. Das nimmt halt natürlich mit dem Alter immer mehr ab. Ich würde es heute auch nicht mehr tun, obwohl es natürlich eine der besten Erfahrungen war.
Ja, und gerade jetzt, ich meine, irgendwie so Europa kennenlernen, Europa erleben, das war ja damals irgendwie auch, damals, ne, so vor Jahrzehnten, als du das gemacht hast.
Naja, 18 Jahre her.
Oh, ja, also so lange her, wie du damals alt warst. Ne? Also.
Gab es noch die Lire.
Spannend. Oh Mann. Ja. Aber, und dann hast du ein Jahr Zeit gehabt zu kellnern, Florenz kennenzulernen, die Brücken zu lieben und festzustellen, ich möchte nach Köln gehen und studieren.
Genau, also das stand vorher fest. Ich habe tatsächlich, glaube ich, so ungewöhnlich, habe schon irgendwie in der Jugend gesagt, ich will Psychologie studieren. Also auch da, weil es so immer ist, ne? Schön Storytelling. Eigentlich habe ich Schweigen der Lämmer geguckt und fand Hannibal Lecter so faszinierend. Dann dachte ich, das will ich auch. Nur nicht das mit dem Menschen essen, das fand ich nicht ganz so gut.
Ja,
an
und
der Geschichte.
Hat so einen eingeschränkten Wohnraum, wobei das vielleicht auch eher WG-like schon war, ne? Also.
ja, oder so. Ja, meine Studentenwohnung war, glaube ich, auch nicht viel größer. Na, aber so habe ich dann Psychologie mich damals mit dem Thema so auseinandergesetzt. Keine Ahnung, wann kam der raus? Irgendwann Mitte der 90er. Und dann bin ich aber auch schon recht schnell auch schon zur Schulzeit so auf das Thema Werbung gestoßen und dachte so, das ist ja total spannend. So Werbung hat ja irgendwie auch eine Wirkung und das ist ja nicht einfach nur, dass die irgendwas sagen, sondern man muss sich ja Gedanken machen, was man sagt und wie man es sagt. Und da war für mich eigentlich schon klar, ich würde am liebsten Psychologie in Richtung Werbekommunikation machen. Und dann habe ich einfach nur gedacht, so, es wäre jetzt schön, nochmal ins Ausland zu gehen. Deswegen habe ich so dieses Jahr Italien eingeschoben, weil ich einfach nicht nach dem Abitur nicht Lust hatte, direkt weiter zu lernen und genau, einfach gerne nochmal ins Ausland.
Und man kann in der Werbung ja so wunderbar gutes Geld verdienen.
Ja, wenn du reich werden willst, geh in die Werbung, willst du noch reicher werden, geh ins Fundraising.
Mhm. Aber, genau. Aber jetzt würde mich interessieren, ich meine, du kommst aus dem Bärchland, ja, bist nach Italien gegangen, wieso dann Köln? Wieso nicht München, Hamburg, Leipzig?
Ja, weil der FC in Köln spielt.
Ah, okay. Ja. Das ist natürlich
da muss man schon mal Prioritäten setzen.
Das ist natürlich jetzt eine Falle, die könnte ich jetzt reintappen.
Nein, wir lassen es mal so stehen.
Und nicht mal outen als völliger Fußball-Laie und irgendwie, ja, ich
genau, ich war tatsächlich, wenn man dann da aus Nordhessen kommt, wo es keinen Fußball gibt, da muss man sich ja für irgendeine Mannschaft entscheiden und jeder in der Klasse hat sich einen anderen Bundesliga-Verein ausgesucht und bei mir war es irgendwie der FC. Ich glaube, weil meine Schwester die gut fand und ich weiß gar nicht, warum die. Wahrscheinlich wegen des Geistbox. Ich habe keine Ahnung. So wie das manchmal
das
zufällig
betrachten
spielt.
Wir, das betrachten wir psychologisch auch nicht tiefer. Ja.
Nein. Und genau, und dann dachte ich so, ach ja, nach Köln will ich. Tatsächlich war ich vorher gar nicht in Köln und dachte einfach nur, ich will da hin, da spielt der FC.
Und es ist eine gute Entfernung zu nach Hause. Man könnte mal eben für ein Wochenende, kann aber auch gut sagen, nee, ich komme nicht, weil es dann doch wieder ein bisschen zu weit. Und du musst nicht die Angst haben, dass jeden Tag irgendjemand bei dir vor der Tür steht.
Das stimmt. Tatsächlich nach Italien habe ich auch gedacht, so ach, ganz so weit weg muss es nicht, ne? Wenn man dann so weit weg ist und ich weiß noch, dass damals meine Großeltern krank waren und das sind dann so Momente, wo man denkt, so ah, es ist schon schön, wenn man so genau sich noch irgendwo in einem gewissen Rahmen bewegt. Na, ich bin dann halt nach Köln, also ich
wann
muss
war
sagen,
das?
Zu der
wann war denn jetzt Köln? Köln war?
2001.
Okay. Mhm.
Man muss halt sagen, dass damals wurde ja Psychologie noch über die ZVS verteilt. Das heißt, ich hatte
Liebe
eigentlich...
Kinder, wir erklären euch das nochmal.
Ja, genau. Damals konnte man sich nicht... Ist ganz schön. Ich habe am Wochenende Mitfahrgelegenheit gemacht. Ich mache das ja ganz gerne, weil ich es ja blöd finde, allein im Auto zu fahren. Und dann biete ich gerne mal, wenn ich weitere Fahrten habe, den Platz an. Und dann steigen ja auch Studenten ein und man erzählt so. Und ja, ZVS, habe ich das auch noch erklärt, das System, dass man sich damals nicht aussuchen konnte, wo man studiert.
Und Lira hast du auch nochmal erzählt.
Genau, habe ich auch nochmal erklärt. Ja, dann fühlt man sich doch kurz alt, ne? Obwohl ich...
Verrätst uns, wie alt du bist? Wobei könnten wir eigentlich jetzt ausrechnen, ne?
Könnte man jetzt ausrechnen? Komm, das lassen wir mal als Aufgabe.
Hm? Okay.
Das kann man doch jetzt mal anhand der vielen Daten und Fakten.
Ja, dieses Internet. Und besonders anhand des Fotos, was du mir noch schickst.
Ja, dann nehme ich natürlich eins mit jugendlichem Charme. Na, aber tatsächlich war es ja damals so, dass man sich einen Studienplatz, man hat sich halt für einen Studienplatz beworben und die, wie heißt denn ZVS, Zentralvergabe für Studien. Ja,
das war doch, hat sich auch noch geändert in den letzten, das wurde dann eine Stiftung, ne, oder?
Oh, keine Ahnung.
Ich meine, das wurde dann irgendwie auf den letzten Drücker noch zu einer Stiftung. Ich bin aber
auch jetzt keine Ahnung. Damals haben die ja dann einfach irgendwo beschlossen, wo man in Deutschland wohnt und ich habe tatsächlich mehr Glück als Verstand gehabt mit Köln, weil natürlich man eigentlich, wenn man da keine Oma hatte, die man pflegen muss, keine Chance hatte, hinzukommen als jemand, der dort nicht wohnt. Das
Wie war denn damals Psychologie? War das eher überlaufen?
Ich hatte ein bisschen Glück. Also ich glaube, davor war es schlimmer und jetzt ist es schlimmer. Mein Abi hat gerade noch gereicht. Also ich glaube, heute ist es... weiß nicht, schon wirklich wieder so an die 1-0er, 1-2er, 1-3er Marke und damals war es so im Ende 1er Bereich.
Aber so mit der Psychologie und dem Hintergedanken Werbung, ich bin da wirklich völlig wissensbefreit. Mein Empfinden nach studierst du doch eher Psychologie, um hinterher irgendwo ins Klinische zu gehen. Also kann ich mir eher vorstellen, warst du da, war das so und warst du eher das schwarze Schaf unter deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen oder wollten die alle irgendwo woanders hin?
Also tatsächlich, ich glaube im Nachhinein ist das auch so ein bisschen so eine ZVS-Geschichte. Da man sich eh nicht aussuchen konnte, wo man hinkommt, habe ich mich wirklich auch relativ wenig damit befasst, obwohl so klar war, was ich machen will. Ich war auch noch so ein bisschen naiv und dachte, ich studiere das und bin dann Therapeutin danach. Aber es ist ja nicht so, sondern man studiert Psychologie und hat da ein sehr breites Spektrum und kann dann nachher noch eine Therapeutenausbildung machen, die dann nochmal 3 bis 5 Jahre dauert. Das heißt, das ist echt dann nochmal eine zusätzliche Ausbildung. Man kriegt im Studium natürlich, musste ich auch, klinische Psychologie war natürlich auch ein Fachgebiet, was man auch machen musste. Das heißt, ich habe so die Grundzüge, kenne ich. Aber genauso Arbeits- und Organisationspsychologie war halt genauso Pflicht und Erziehungspsychologie, Methodenlehre ist es viel. Man wird eigentlich ja zum Forscher ausgebildet an der Uni. Deswegen ja viele auch in die Marktforschung gehen. Viele Psychologen, die im Personalwesen sind, in der Personalauswahl. Ich habe in Köln einige Freundinnen, die sind in der Rechtspsychologie, Gutachten bei Gericht. Also das ist schon sehr vielfältig. Natürlich sind viele auch Richtung klinische Psychologie oder machen die Ausbildung, aber die wenigsten machen die auch direkt nach dem Studium, die ist halt nochmal so teuer. Die meisten machen ohnehin erstmal nochmal was anderes.
Ja. Aber jetzt bist du ein paar Jahre im Fundraising, vielleicht ärgerst du dich ja jetzt, dass du keine therapeutische Ausbildung gemacht hast.
Naja, ich hab tatsächlich an der Uni, man konnte eine Grundausbildung der Gesprächspsychotherapie kostenlos machen. Das hat ein Prof angeboten und das habe ich tatsächlich auch mitgemacht. War super spannend und das hilft auch immer wieder.
Aber ich, ganz ehrlich, ich war ja auch mal Student und wenn dann irgendwie so abends unterwegs warst und dann hast du angehende Psychologin bei dir gehabt, vor denen hat man immer irgendwie Angst gehabt. Oder?
Also, aber nur die Männer.
Ist es so? Also ich würde wirklich wissen, ob das ein Klischee ist oder ob dir das genauso ergangen ist, dass wenn du irgendwann dich geoutet hast, das Klischee-Sache immer, du durchleuchtest mich jetzt. Wie war denn das so
ja,
bei dir?
Ja, aber das sind echt die Männer. Ich weiß damals genau, zu Studentenzeiten, wenn du das in der Kneipe gesagt hast, dann waren die weg, schneller als man gucken konnte. So immer sofort dieses, dann wurde der Blick starr, die Hände, jetzt durchleuchtest du mich. Und die Frauen, da war eigentlich die Reaktion, ach wie spannend, das wollte ich auch immer studieren.
Aber begegnet ihr das immer noch?
Nicht mehr so stark. Aber ich glaube, was der Unterschied ist, ist meistens, beruflich wissen es ja die Leute dann. Also ne, die wissen es dann vorher, bevor sie mich begegnen, meistens, dass ich ja Psychologin bin. Und im Privaten es geht. Ich glaube, auch die Männer werden ruhiger. Manchmal schon, aber es ist nicht mehr so schlimm.
Auch die Männer werden ruhiger.
Entspannter.
Dann bist du durchs Studium geflogen und hast innerhalb von 3 Semestern dein Studium beneendet.
Na fast. 9. Ich habe es in Regelstudienzeit geschafft. Da kommen dann wieder die Sauerländer. Ne? Man hat dann, ich bin kein Akademikerkind, gut Arbeiterkind. Meine Mutter hat gesagt, das ist eine Ausbildung, die dauert 9 Semester, also machst du das in 9 Semestern. Und das habe ich tatsächlich so durchgezogen, aber weil ich auch immer gerne arbeiten wollte. Also tatsächlich bin ich eher diejenige, die macht, als sich dann nur theoretisch mit auseinanderzusetzen. Und da war dann tatsächlich mein Glück auch nochmal, um dahin zurückzukommen, das in Köln, das war ja Zufall, ich wollte wegen des FCs dahin und habe dann festgestellt,
du hast das so flapsig gesagt vorhin, das war wirklich so, ja?
Das war wirklich so, ja, mit 19. Da sind die Gründe manchmal ganz tief.
Ach, hör auf, ich habe ein Jahr in Dortmund gearbeitet, da beginnt ja wirklich jede Veranstaltung, egal was, ob kommunal oder ob irgendwie auf Wirtschaftsebene, beginnt jede Sitzung mit Schwarz-Gelb und endet jede Sitzung mit Schwarz-Gelb, egal wo du bist, also das ist halt so, ne?
Aber ich habe tatsächlich dann in Anführungsstrichen das Glück gehabt, dass in Köln tatsächlich das den Schwerpunkt Medien- und Kommunikationspsychologie gab. Also das heißt, ich konnte, das war super für mich. Es war die perfekte Studienort, es war auch sehr geisteswissenschaftlich ausgerichtet. Auch eine Besonderheit, dass in der Forschung auch der qualitative Ansatz gelehrt wurde, was sonst nicht gelehrt wurde. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es noch irgendwo eine Uni. Aber es ist sehr selten. Also es war für mich die perfekte Uni und viel dann Medienpsychologie gemacht und viel Werbepsychologie und Wirtschaftspsychologie und das heißt, ich habe mein Studium dann wirklich genau dahin ausgerichtet, wo ich auch hin wollte und bin dann vielleicht, um das nochmal, ne, in einer Eingangsfrage, wie mich da hingekommen, habe natürlich dann auch angefangen, wollte auch dann in die Werbung, das war ja auch mein Traum, ich hatte auch Praktika gemacht und war aber fertig mit dem Studio 2006. Da war die Arbeitslosigkeit ja so ein bisschen anders als heute, die Wirtschaft. Sprich, ich war in dieser Generation Praktikum und alle saßen da und haben quasi überhaupt als Berufsanfänger nichts bekommen. Und deswegen war es ein bisschen schwierig. Ich habe dann erst noch in der Marktforschung lange gearbeitet.
Das habe ich noch auf dem Schirm, weil darüber hatten wir auch in Köln damals auf dem an diesem Herbsttag geredet, dass du irgendwie Mediaplanung gemacht hast, ne?
Genau, und ich bin dann in die Mediaplanung, in die TV-Mediaplanung und genau da habe ich dann gemerkt, so diese Profit-Welt, das ist nicht meins, das ist so krass geldgetrieben. Es ist natürlich auch im Fundraising geht es um Geld, aber für mich bin da, ich würde schon fast sagen, zu idealistisch, zumindest wird es mir so oft vorgeworfen. Ich bin da so idealistisch. Mir ging es immer darum, wirklich Werbung zu machen und Kommunikation zu machen, die beiden Seiten gerecht wird, die, wo die Menschen auch sagen, ja, das spricht mich wirklich an, das finde ich auch gut und stört mich nicht und das finde ich super. Das heißt, dort den damals halt dann noch den Kunden mit im Blick hat und weil ich der festen Überzeugung bin, wenn man so kommuniziert, dann hat man auch den Erfolg. Und in der Profitwelt, gerade in der TV-Mediaplanung, da geht es natürlich auch um Summen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wo war die konkrete Kritik an dieser Mediaplanungswelt?
Naja, dass da eigentlich irrelevant. Also es ging gar nicht um die Menschen, die mich interessiert haben und um die Wirkung, sondern ne, da wurde dann halt eigentlich die Budgets verteilt nach Rabatten. Also ne, der Sender, der den höchsten Rabatt gibt, der kriegt dann auch den Zuschlag. Und das war dann nur so zweitrangig, ob da jetzt auch der Zuschauer sitzt, den man braucht. Und das fand ich halt sehr ernüchternd und da war für mich sehr wenig Wirkung und sehr wenig Mensch. Und dann war ich dann damals so ein bisschen, echt so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich dachte, boah, ich habe da so stringent und so lange drauf hingearbeitet und ich war eine der wenigen, die schon mit 15 wussten, was sie machen wollen und jetzt bin ich irgendwie da Jahre später und finde es ganz furchtbar. Und dann habe ich tatsächlich diesen Job gekündigt, weil ich dachte, da werde ich nicht glücklich und dachte, was jetzt? Bin nochmal nach Italien gegangen, 4 Monate durch die Toskana gewandert. Und
tatsächlich gewandert?
Ja, ich war der Wanderguide. Ich bin nur 4 Monate Touristen durch die Toskana gewandert, geführt. Und bin dann zurückgekommen und bin dann ins Fundraising eingestiegen, weil ich das dann da auch erst entdeckt habe oder so irgendwie so kurz davor, also das entdeckt habe und gemerkt habe, wie spannend ist das denn? Das ist genau, das ist für mich tatsächlich, ich habe eigentlich meinen Traumjob erfunden oder kreiert, weil es geht für mich genau um die Kommunikation, eine absolute Leidenschaft. Es geht um, ne, Menschen zu begeistern, aber eben nicht für Joghurt oder Turnschuhe, was ich völlig in Ordnung finde. Es ist, ne, für Joghurt oder Turnschuhe zu werben, aber für mich als Psychologin ist es natürlich noch mal viel spannender, halt für soziale Projekte oder zu werben. Und es ist so viel spannender für mich natürlich auch die Psychologie, die noch drinsteckt, weil ich natürlich den Leuten kein Produkt gebe. Ich gebe denen pure Psychologie, ich gebe denen Emotionen, die sind viel wichtiger, Vertrauen. All diese psychologischen Faktoren sind so viel wichtiger. Und ja, da habe ich gedacht, das ist genau das, und habe auch, wie du sagst, festgestellt, es gibt überhaupt gar keinen als Psychologen, der sich in dieser Welt irgendwie bewegt.
Also die wird es bestimmt geben, aber die sind nicht so laut, also die kommen nicht aus der Masse hervor. So. Aber
doch, ja, mir fallen gerade auch ein, zwei ein, aber die sich jetzt nicht so explizit darauf spezialisiert, genau, haben. Ja.
Also wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, entweder jetzt hier im Podcast oder auch, ja, auf der freien Fundraising-Wildbahn, da taucht bei den meisten immer auf, ja, ich habe mich da ehrenamtlich engagiert und war auch früher schon irgendwo in der Jugendarbeit tätig oder habe im Tierschutzverein ausgeholfen, was auch immer. So eine Vergangenheit hast du gar nicht, ne?
Ehrenamtlich, glaube jetzt nicht das, was jede, also nichts Spezielles tatsächlich. Ich glaube bei mir so, ich habe tatsächlich früh angefangen zu spenden. Ich glaube, sehr untypisch. Ich habe, als ich mit dem Studium zu Ende war, also da war ich ja noch weit weg vom Fundraising, da hatte ich jetzt, verdienst du Geld, jetzt musst du spenden.
Also so völlig aus dem Selbstverständnis heraus.
Ja, genau. Aus dem Absoluten, das war für mich, also, ne, ich bin dann eher so der Spender und Blutspender und genau so, ne, dass man sich ehrenamtlich irgendwie so engagiert, aber macht man oder irgendwo bei Projekten mithilft, aber jetzt weniger, dass ich jahrelang in einer Organisation damals war. Genau, für mich war das Spenden eigentlich auch mal spannend, und ich habe da tatsächlich die Organisation, ich fand die so unglaublich tolle Dankbriefe geschrieben, und ich habe dann gemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich diesen Dankbrief bekam, habe ich die Spende erhöht, und irgendwann dachte ich, das ist nicht so gut für mich.
Also das ist ja wirklich echt, aufhören. Echt untypisch, ne, dass sich junge Menschen irgendwie auf Mailings angesprochen fühlen. Darf ich fragen, welche Organisation das war?
Die Dankbriefe.
Welche Organisation war das, darf ich fragen?
Bethel.
Ich tatsächlich.
Ich habe ja ein diakonisches Herz, ja. Ja.
Spannend. Also ich finde das deshalb so irritierend, klingt negativ. Ich meine das wirklich völlig positiv, weil diejenigen, die so im Fundraising einsteigen, ja, die kommen entweder aus einer Organisation, verändern sich dann dort oder haben eben eine Tradition irgendwie in der Gemeinnützigkeit, ehrenamtlich, wie auch immer, oder aber steigen über Agenturen ein. Ja, also wollten dann irgendwas mit Medien machen und machen dann ein Volontariat, was auch immer, und landen dann irgendwo im Fundraising. So den Weg, wie du ihn jetzt beschreibst, der ist mir persönlich ehrlich gesagt so noch nicht über den Weg gelaufen.
Ja, ich glaube, ich bin da schon von der Spenderin aufgestiegen.
Auch sehr schön.
Aber das ist ganz lustig jetzt, wo du das gerade sagst. Ich habe, also in der Marktforschung, in der ich nach der Uni war, da war ich im Mystery Shopping. Das ist so, wenn man so Dienstleistungstest macht, weißt du, so Leute irgendwo in die Bank oder in Geschäfte schickt und
hinterher sagen, wie der Service aber, war. Gibt es ja bei Face-to-Face-Geschichten, gibt es Mystery-Dingern ja auch. Ja.
Genau, habe ich damals zum Beispiel auch. Ich glaube, damals ist erstmal das Wort Fundraising gehört, aber gar nicht so richtig verstanden, was es ist. Aber solche Tests habe ich tatsächlich auch durchgeführt, auch für eine sehr bekannte Face-to-Face-Agentur wurde damals getestet.
Okay. Aber von der Agentur selber wurde sie getestet, oder?
Nee, von der Agentur, für die ich gearbeitet habe, von der Mystery Shopping.
Ah, also das heißt, die andere Agentur hat die andere Agentur getestet.
Genau. Spannend. Im Auftrag der NGO.
Also ich meine, ich habe ja schon vieles gehört, das wusste ich auch noch nicht. Das ist für mich jetzt auch neu.
Also im Prinzip, die NGO hat die Mystery Shopping Agentur, für die ich gearbeitet habe, beauftragt, und wir haben dann Tester hingeschickt, die Face-to-Face, also, ne, die dann so Spendengespräche da geführt haben auf der Straße und haben hinterher den Fragebogen dazu ausgefüllt, wie das denn so alles war. Und da war es aber genauso. Ich war da ursprünglich Testerin, weil ich spannend finde, und habe mich dann irgendwann nachher bis zur Projektleitung hochgearbeitet. Ich glaube, bei mir kommt so die Erkenntnis, dass wenn ich was gut finde oder wenn mir was Spaß macht oder wenn ich was sinnvoll finde, dann will ich mehr. Und so war es beim Fundraising. Also für mich war tatsächlich diese Erkenntnis, dass diese Briefe bei mir so viel bewirkt haben und dass ich die wirklich diese Dankbriefe so gut waren, habe ich halt angefangen, dann darüber nachzudenken, warum das das bei mir auslöst und was das macht und was vielleicht ein Unterschied zu anderen ist. Und dass ich wirklich, ne, diesen Brief kriege und so gut fand, dass ich die Spende ständig erhöht habe, bis ich irgendwann mal rational dachte, das geht nicht so weiter. Ich gehe nicht so weiter. Und das war tatsächlich dann noch weit bevor ich da reingegangen bin, aber so, was ich in meinem Hinterkopf hatte. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, ja, vielleicht kann man daraus was machen. Warum machen das andere nicht oder machen das andere? Vielleicht kann man tatsächlich in diesem Sektor die Psychologie viel sozialer oder viel sinnvoller anbringen.
Aber jetzt wird es spannend, weil die Fundraising-Szene an sich ja eine sehr spezielle ist. Also man ist hier ja auch mehrfach auch hier im Podcast schon gefallen, man kennt sich irgendwann und so, man weiß, was der andere macht und man begegnet sich auch immer mal wieder auf der anderen Seite, dass jemand, der in einer Agentur ist, hinterher vielleicht eher der Kunde vom vorherigen Kunden ist, weil sich das Personalrad schnell dreht. Wenn man dieser Szene nicht angehört oder überhaupt nicht mal irgendwie reingeschnüffelt hat, ist es verdammt schwer, aber doch, es ist sicherlich schwer, herausfordernd, aber es dauert sicherlich ein bisschen länger, um dort auch ja bekannt zu werden, um sich dort einen Namen zu machen. Wie ging es bei dir weiter? Du hast dich ja dann nicht in der Organisation, oder hast du dich in der Organisation beworben oder bei der Agentur, oder hast du von Anfang an gesagt, nö, ich bin Daniel, ich habe eine Kompetenz, die hat noch keiner und ich versuche das jetzt mal alleine?
Ja, tatsächlich das.
Okay, das ist aber, glaube ich, das Herausforderndste, oder?
Aber es ist immer so, ne, wenn der Leidensdruck groß ist und zu dem Zeitpunkt habe ich gehört, ich will auf keinen Fall mehr festangestellt arbeiten und ich will nicht mehr in die Profitwelt und ich will genau das, weil das finde ich total super und ich probiere das jetzt. Aber klar, das war jetzt genau wie du sagst, ne, mich kannte keiner, ich hatte null Kontakte in diese Welt. Deswegen bin ich damals, ne, auch so Barcamps, bin erstmal überall hingelaufen.
Aber bevor du jetzt da sagst, wie ging das denn konkret los? Was war denn das Erste, was du gemacht hast? Also ich würde mir jetzt gerade vorstellen, ich würde das jetzt tun, gehe ganz naiv jetzt an dieses Fundraising ran, da fange ich an zu recherchieren, ich fange an zu googeln. Den Begriff Fundraising kanntest du dann schon?
Nee, ich glaube, ich hatte eher schon fast früher die Idee, das zu machen und habe dann erst den Begriff gelernt fast, ja. Ich glaube, ursprünglich war damals tatsächlich noch so ein bisschen die Idee, dass ich dachte, ich kam ja da aus der Mediaplanung und der Werbung und dachte, warum werben die eigentlich nicht im Fernsehen? Ich wusste, wie viele Restplätze da eigentlich verschleudert werden. Aber halt, also ja, es ist so ein bisschen traurig, dass eigentlich selbst NGOs, die da im Fernsehen werben, eigentlich noch mehr bezahlen als ein normaler Kunde. Aber eine andere Geschichte. So ein bisschen bin ich da irgendwie, das war der erste Start und dann, weiß nicht, eben tiefer man sich da reinarbeitet und genau, googelt und sich beschäftigt und liest und dann Bücher und dann irgendwann auf die Veranstaltung geht, umso
was
mehr.
Was war die erste Veranstaltung?
Hat sich das immer mehr. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar das Barcamp war.
Das, wo wir uns gesehen haben?
Kann fast sein, ja. Es kann echt fast sein, dass das so die erste Veranstaltung ist.
Nee,
die war in Berlin.
Wenn das gewesen wäre, dann hätten wir uns nicht gekannt. Wir kannten uns ja schon vorher.
Wir haben uns da kennengelernt.
Nein, wir kannten uns da schon vorher.
Ne, ich meine, was war denn davor?
War das in meiner COD-Zeit damals? War ich noch, das muss ja dann.
Ja.
Ja, aber das ist aber viel später. Das war ja vor.
Nee, du warst damals noch, du warst auch Diakonie, ne? Wo warst du? Wittekind.
Da war ich, genau, aber da war ich bis 2011, glaube ich. 2012.
Naja, wie auch immer. Ich bin halt einfach auf sämtliche Veranstaltungen erstmal hingelaufen, die waren, oder Fundraising-Tage natürlich auch. Und ich habe mich Anfang auch in wirklich jedes Seminar reingesetzt und dann erstmal, um das alles zu lernen und um zu verstehen, auch was werden für Fragen gestellt, was bewegt die Fundraiser, wo haken die, wo sind die? Und genau, so habe ich mir so ein bisschen die Welt erschlossen. Mhm.
Und in der Zwischenzeit warst du aber noch in der Mediaplanung drin oder hast du direkt den vollen Cut gemacht?
Nee, die hatte ich ja schon vor, die habe ich ja gekündigt, bin nach Italien.
Gesagt,
genau, ja. Ja, ja.
Korrekt.
Die habe ich tatsächlich, ich habe dann natürlich die ersten Jahre immer noch, wie du sagst, man muss die Kontakte machen, muss sich da reinarbeiten, immer noch für, dann nochmal Mystery Shopping für alte Arbeitgeber und immer noch Marktforschung als Freie schon
auch
noch
dabei. Irgendwie musst du dir auch deinen Lebensunterhalt verdienen.
Genau. Aber ich habe halt immer gemerkt, dass eigentlich dieses Fundraising und wirklich die Spenderpsychologie, das ist, wo mein Herz aufgeht und wo ich sage, das ist genau das. Ja, wenn ich die Kommunikation da besser gestalten kann, dann haben alle gewonnen. Das ist,
Du bist als Goldwind bewirken unterwegs.
Ja.
Also unter dem Motto, wenn ein Newsletter bei mir im E-Mail-Postfach landet, denke ich immer, da schreibt mir ein Friseur-Großhandel, weil du so, ja, das ist, finde ich, eben von den Farben her und so, erinnert mich da immer sehr stark dran, persönliche Assoziation. Und beschäftigst dich, wenn ich es richtig mitbekomme, sehr stark eben auch mit Mailings, sehr stark mit der Wirkung von Maßnahmen auf den Spender und auf die Spenderin.
Mhm.
Womit konkret beauftragen dich Organisationen? Sind es überhaupt Organisationen oder sind es eher Agenturen? Also womit beauftragen dich deine Kundinnen und Kunden?
Also es sind tatsächlich Organisationen und es gibt auch Agenturen. Es ist unterschiedlich, womit sie mich beauftragen, wobei der Mailing-Bereich natürlich immer ein starker Bereich ist, weil die Mailings stark sind. Grundsätzlich habe ich immer gesagt, ich biete im Prinzip drei Säulen an, weil ich, wenn ich sage, wenn ich über Kommunikation rede, habe ich immer Sender, Botschaft und Empfänger. Und danach ist so ein bisschen meine Unterstützung gestrickt. Also ich habe zum einen, ne, wenn ich zum Bereich Sender gehe, das wären die NGOs, aber auch Dienstleister, da geht es mir darum, so Seminare, Workshops, so ein bisschen, ne, den Sender fit zu machen. Die Botschaft, das ist der ganze Bereich Beratung, genau Wirkung zu Mailings, aber natürlich auch die anderen Kanäle, Strategie, wo kann es inhaltlich hin, was wollen wir, wie kommunizieren, wie kommt es an. Und Empfänger sind halt Spenderbefragungen. Wie gesagt, ich komme aus der Marktforschung und eigentlich ist es für mich natürlich da auch mein Herz, weil da geht es um den Spender und das ist eigentlich das, wo es sich nach ausrichten soll, damit die Kommunikation natürlich auch am wirkungsvollsten ist.
In medias res, worauf kommt es denn an, aus psychologischer Sicht? Und oder die Frage, erstmal die erste Frage, worauf kommt es denn an?
In der Kommunikation.
Mhm, mit Spendern.
Es kommt vor allen Dingen darauf an, sich mit dem Spender zu beschäftigen und den Spender auch ernst zu nehmen. Ich finde, das ist das Wichtigste in der Kommunikation. Sich auf seine Seite zu stellen. Das ist aber auch die größte Herausforderung, weil wir natürlich alle, die wir kommunizieren, eigentlich immer so unsere Botschaft, wir wissen, was wir sagen wollen und wir haben so unsere Sichtweise und uns. Also ne, eigentlich dieser Sender und dieser Botschaftsteil ist sehr, sehr stark. Es ist auch bei mir so, wenn ich kommuniziere, ja, weil das ist so der erste, den man natürlich hat. Aber Wirkung geht eigentlich immer, entsteht beim Empfänger. Und dann muss ich mich halt wirklich auf die andere Seite stellen, also diesen Perspektivwechsel hinbekommen. Und das ist nicht so einfach. Ist schon gar nicht einfach, wenn man selber kommuniziert, aber auch generell ist dieser Perspektivwechsel sehr, sehr herausfordernd und ich habe dir mal so ein ganzes Psychologiestudium, also ich glaube, das ist das, was, glaube ich, so Psychologen wirklich auszeichnet, dass man da in so einem Studium durch die Schule geht, immer nochmal die andere Seite mitzudenken kann.
Aber das ist so dieses klassische Wurm-Angler-Fischdreieck, ne, was ja auch regelmäßig gelehrt wird.
Genau, aber es ist, selten wird es beherzigt.
Absolut. Ja, ich habe ja mit digitalen Themen zu tun und immer wieder der Punkt zu sagen, es ist nicht unser Angebot, es ist ihr Angebot, ja. Und es ist nicht unsere Organisation, sondern es ist ihre Organisation. Ja. Ja, so.
Und was mir immer besonders am Herzen liegt, ist halt die Spenderbindung. Also wirklich zu sagen, ich gestalte Kommunikation so, dass sie begeistert und dass sie langfristig wirkt. Und da sind wir bei dem Punkt, wo das Fundraising das Perfekte für mich ist. Die Frage ist manchmal, ob ich das Perfekte für das Fundraising bin.
Okay.
Weil die Bindung was ist, was allen klar ist, dass das gut ist, aber das ist das Herausfordernde und das ist das, wo man ein bisschen mehr Atem braucht und da ist das Fundraising oft sehr kurzfristig, auf kurzfristige Wirkung, also sehr häufig geht es dann doch darum, ne, es muss jetzt schnell irgendwas dabei rumkommen. Hm. Und
Wo setzt du an? Setzt du eher bei den Medien an, dass du sagst, naja, meine Kunden, die kommen her und ich mache es jetzt mal ganz platt, ne? Hier ist nur eine Broschüre, bitte schau dir die mal an und mach die mal ein bisschen mehr spenderorientiert, oder sagst du, naja, ich arbeite lieber mit den Menschen, die solche Broschüren entwickeln, dass sie später langfristig auch solche Broschüren quasi aus einer besseren Sicht herstellen.
Die Menschen meinst du dann die Spender oder
die in dem Fall die Mitarbeitenden oder die Dienstleister oder die Organisation, wer auch immer.
Moment, jetzt muss ich mal deine Frage.
Nein, also, die Frage ist, was passiert bei dir im Alltag mehr oder was ist eher dein Ansatz zu sagen, naja, gebt mir eure Sachen, ich mache die mehr besser für den Spender, also aus psychologischer Sicht, oder aber arbeitest du lieber mit den Menschen, die diese Broschüren oder Medien herstellen, damit sie für die Zukunft sie auch ein bisschen, ja, ich sag, psychologisch idealer oder eher mit dem Blick auf den Spender formulieren können?
Also ich arbeite natürlich immer am liebsten mit den Menschen.
Selbstverständlich, ne? Als Psychologin.
Nein, aber das ist tatsächlich das. Also mir ist es, ich werde natürlich auch manchmal angefragt, so, und können Sie das für uns texten? Und das mache ich wirklich nur so in Ausnahmefällen. Zum einen, weil ich glaube, es gibt Menschen, die besser texten können als ich. Aber ich es schon auch immer wichtig finde, tatsächlich den Leuten das Verständnis dafür zu bringen. Und in dem Moment, wo ich es mache, ist es vielleicht gut, aber die Organisation versteht nicht, warum es wichtig ist, das zu tun. Und ich glaube, das ist auch noch so, dass den größten Berg, den ich mit den Organisationen auch noch erklimmen muss, tatsächlich, dass die Kommunikation im Fundraising anders gedacht werden muss. Ganz, ganz wichtig, weil das wird nicht mehr ewig so weitergehen, wie es im Moment läuft.
Wie sieht denn so eine konkrete Anfrage bei dir aus?
Das ist unterschiedlich, weil natürlich, wenn die jetzt konkret sagen, wir wollen eine Spenderbefragung durchführen, ne, dann bist du halt da in dem Bereich und dann machst du halt so ein Befragungsprojekt. Manchmal auch schon, wir haben schon entschlossen, wir möchten gerne eine Fortbildung, und dann ist manchmal auch das Thema schon klar, dass wir möchten unsere Dankbriefe optimieren oder unsere Telefonkommunikation verbessern. Und klassisch sonst, wenn es so um die generelle Beratung geht, dann sehr viel, dass es einfach damit startet, sich auch mal die Kommunikation anzugucken. Und da sind wir natürlich viel bei den Mailings und zu gucken, genau, Mailing-Analyse, das mache ich auch häufig, dann nochmal zu gucken, ne, wie ist es aufgebaut und wo kann man es noch wirkungsvoller kommunizieren.
Gibt es denn auch Anfragen, ich meine, muss jetzt nicht darauf antworten, aber interessant wäre es trotzdem, gibt es denn auch so Anfragen, wo es ein bisschen so mehr auf die dunkle Seite der Macht geht, also wo eine Anfrage kommt, wie kann ich denn am besten manipulieren?
Die gibt es nicht. Aber ich merke, wenn ich so mal kurz, also zum einen, manipulieren ist natürlich dann wirklich so, da sind wir schon so, ne, es hat so eine negative.
Das ist die dunkle Seite der Macht. Im Grunde genommen manipuliert jede Werbung, ja, soll sie auch, aber wir reden ja jetzt hier immer noch von dem, was auf der ethisch sauberen Grundlage liegt, aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit auch zu sagen, naja, bitte wende Mechaniken an, die eben dafür sorgen, dass es einfacher ist, wenn es vielleicht außerhalb der ethischen Norm liegt.
Na, die Frage ist, was ist die ethische Norm? Ich finde das tatsächlich immer ganz, ganz wichtig, weil gerade als, ne, da hast du völlig recht. Also wenn ich auch Vorträge dazu mache, habe ich eigentlich immer so eine Ethikfolie mit da drin, weil es ist überhaupt nicht mein Anspruch, die Organisation dahin zu bringen, jetzt möglichst viel da rauszuholen auf unlauterem Weg. Es gibt aber natürlich vieles, was so im Graubereich ist, sage ich mal, was völlig legal ist und man dann gucken muss, ist es legitim? Und da ist was, wo ich dann gerne mit den Organisationen den aufzeige. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, ne? Du kannst es halt kurz und schnell haben, ja, und das wenden auch viele an. Und die Frage ist, findest du das für dich in Ordnung? Dann tu das, weil du dann mit dem Geld natürlich auch Projekte schnell durchführen kannst. Oder der andere Weg ist vielleicht ich habe wirklich ein Problem mit dem Wort manipulativ, aber weniger kurzfristig wirkungsvoll zu machen. Ja, und dann ist es natürlich auch, dann nimmt man den Spender mehr mit. Das sind schon zwei Wege. Nutze ich eher so ein bisschen das Unbewusste, drücke ich da so ein bisschen drauf, Thema Incentives zum Beispiel. Genau. Oder sage ich verzichte auf Incentives, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger.
Nee, oder du machst vernünftige
Spender
Incentives.
Aber mehr mit.
Du machst, also gerade was, da könnte ich jetzt loslegen. Also, ne? Also es gibt Incentives, ja, von einer großen Hilfsorganisation, die legt regelmäßig, und da könnte ich echt ins Mailing beißen, so Geburtsbändchen bei, ja. So, das neben einem Foto, also neben einem Print von einem Kind, meistens dann aus einem Entwicklungshilfegebiet, was aussieht wie ein Foto, wo hinten dann noch mit dem, auch draufgedruckt, aber sieht aus, als wenn es mit einem Füller aufgetragen wäre, eben dann nochmal der persönliche Wunsch des Arztes in dem Gebiet doch mal zu helfen, und dann ein Geburtsbändchen eben aus Gummi dabei, und jeder der mal ein Kind gekriegt hat, weiß, wie emotional das ist. Ich kriege den Spruch jetzt nicht mehr daneben, welcher Hinweis dabei gelegt wird, aber irgendwie, das ist das Geburtsbändchen von ... und so. Das finde ich, ist wirklich, wirklich, wirklich die dunkle Seite der Macht, ja. Gerade, das geht nicht, aber die machen das regelmäßig und immer wieder. Und dadurch, dass sie es machen, scheint es erfolgreich zu sein. Dann gibt es Incentives, auch schon erlebt, die sind einfach teuer. Ich kenne auch eine große Hilfsorganisation, die hat, ich weiß nicht, ob es kalt oder warm war, aber wirklich eine CD produziert und die CD durchs Land geschickt mit Weihnachtsmusik drauf. Ich habe die Information bekommen, dass das ein sehr erfolgreiches Mailing gewesen ist, aber wirklich eine komplette CD, ja, so, wo ich sagen würde, auch am Rand. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, das ist immer mein liebstes Beispiel, aber das haben wir immer gemacht, ja, schon ein Incentive beigebracht, das uns aber nichts kostet und das keinen Druck aufbaut. Also wir haben, ich bin wirklich fern davon zu sagen, dass ich jetzt das beste Vorbild bin, überhaupt nicht, aber das fällt mir einfach jetzt gerade ein. Wir haben immer Postkarten beigelegt, also zum Beispiel für so einen Schulneubau haben wir Postkarten gedruckt, die uns wirklich auch nichts gekostet haben, ja. Und auf der Rückseite dieser Postkarten dann zum Beispiel ein Rezept gedruckt von den Schülerinnen und Schülern dieser Schule, was sie selber zu Weihnachten gebacken haben. So, das haben wir mitgeschickt, ja. Also das war eben einfach eine Postkarte. Die fand man jetzt irgendwie nett oder nicht nett, aber es hat dazu geführt, dass bei uns die alten Damen aus dem Ortsumfeld zu uns gekommen sind in die Abteilung und sich noch dutzendeweise Postkarten abgeholt haben, weil sie die verschenken wollen. So, wo ich sage, das eine ist wirklich emotionaler Druck, das setzt mich unter Druck, wenn ich jetzt da nicht helfe, dann stirbt ein Kind, ja. Und das andere ist einfach, boah, jetzt haben die mir was geschenkt, das ist aber echt wertvoll. Und das andere ist was, wo ich sage, das ist einfach nett, ja, und setzt irgendwie niemanden unter Druck. Und ich glaube, da braucht die gesamte Szene echt mal Nachhilfe, nicht weil man gute Incentives erfinden muss, ich glaube, da sind wir schon längst drüber.
Ja, also das Thema Incentives ist ja auch eins, über das ich sehr gerne und sehr lange rede. Ich finde, das zeigt aber so ganz gut so ein bisschen, wo ich zwischen kurzfristig und langfristig entscheiden muss. Es ist natürlich so, dass ich im Fundraising auch mittlerweile einen ziemlichen Verdrängungswettbewerb habe, ne? Also der Markt ist ja ziemlich durch und eigentlich werden die Spender nur noch rechts und links wieder abgeworben, sage ich mal. Und da muss ich überlegen, kriege ich das noch hin? Die Kommunikation, wie die meisten Fundraising oder Organisationen das machen, die sind dann sehr lehrbuchreich, aber sie ist halt auch sehr einförmig. Also sprich, eigentlich sind die alle gleich, nur der Absender. Unterscheidet sich noch danach. Die sind natürlich auch alle an dieselbe Zielgruppe, ja, und manchmal wundern sie sich, warum sie keine anderen erreichen, ja, weil, aber ich habe schon so überlegt, ne, so dieses Henne-Ei-Prinzip. Sind wirklich Frauen über 75, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, wirklich die besten Spender?
Du bist das beste Beispiel, dass es nicht so ist.
Also, ja,
gerade Bethel, ich meine, die haben ja nur wirklich von ihren Mailings her nicht gerade den.
Ich rede von den Dankbriefen.
Ah, okay.
Okay. Steht von der Spenderbindung.
Okay, ja, stimmt.
Und die ganze Kommunikation ist nur an diese Zielgruppe gerichtet. Deswegen ist die Frage, sind die so spendenfreudig, weil sie das sind oder weil die Kommunikation auf sie so ausgelegt sind und deswegen auch nur die reagieren? Das wäre ja auch mal so eine Frage, die man sich stellen kann. Und das wird halt schwieriger und klar, ne, jetzt kann ich mir überlegen, was mache ich, die sterben so langsam weg, ich habe diesen, ne, enormen Spenderschwund, die Jüngeren erreiche ich nicht, ich glaube auch nicht dran, also absolut, ich weiß, dass ich jetzt eine Ausnahme bin mit 25, sich zu überlegen, wem spende ich jetzt Geld.
Ja, absolut, ja.
Aber ich glaube nicht, dass man Junge oder Jüngere oder 40-Jährige nicht erreichen kann. Aber man kann sie nicht mit der Kommunikation erreichen, die aktuell gefahren wird.
Aus eigener Erfahrung, man kann 40-Jährige erreichen. So.
Absolut.
Aber eben anders.
Anders. Also, ne, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, wo sich da jetzt natürlich auch was in der Kommunikation einfach wandelt in der Gesellschaft. Aber solange ich noch das habe und sage, habe eigentlich meine übliche Kommunikation, sind die Incentives halt, sage ich mal, ein recht einfacher Weg. Ich habe zwei Möglichkeiten, meine Response relativ einfach zu erhöhen. Das sind zum einen die Incentives und das sind zum anderen Drama, also negative Emotionen. Ja, weil negative Emotionen halt recht schnell und recht kurzfristig wirken. Das sind aber genau die beiden Sachen, wo ich Spender nicht mithalten kann. Also, ne, die nicht auf die Spenderbindung einzahlen. Das ist für mich halt so der große Unterschied. Und wenn ich jetzt natürlich als Organisation auch schon länger diesen Weg gegangen bin mit eher Drama, sage ich, also ich rede nicht über das, was du beschrieben hast, wo wir über ethische Grenzen rausgehen. Ich rede über Grenzen, wo ich sage, das ist noch völlig legitim, ja, also es gibt wirklich auch, also da, wo es über Grenzen geht, da steige ich auch aus, und da, wo es schon an meine Grenzen geht, versuche ich immer sehr stark darauf hinzuwirken.
Kurze Frage dazu, was sind denn deine Grenzen? Also ich meine, es gibt, ich bin bei Ethikdiskussionen, unterliege ich immer, weil mir da einfach die Worte fehlen und ich da nicht argumentationsfest bin, aber ich sag mal, im Fundraising ist es ja schon so, dass ich sag mal, der größte Teil der Kolleginnen und Kollegen schon auch auf den Grundsätzen natürlich der Legalität, das ist das eine, aber eben auch auf den Grundsätzen der Orientierung dieser Richtlinien vom Deutschen Fundraising-Verband orientiert. Also ob es jetzt genau die wortgenau sind, kann man auch drüber streiten, aber zumindest das, was dort drin steht, also der Geist des Ganzen, der wird schon durchaus erfüllt. Hast du für dich nochmal eigene Grenzen oder entsprechen die ungefähr dem?
Na, die Grenzen, die wirklich Grenzen, wo es drüber geht, die entsprechen schon ungefähr denen. Und dann habe ich halt, wie gesagt, noch einfach Sachen, wo ich sage, die kann ich akzeptieren, wenn eine Organisation sich bewusst dafür entscheidet. Also das ist auch was, wo ich gerne sage, so, es gibt, ne, das sind die zwei Möglichkeiten, ne? Kurzfristig schnell, mit Drama und Incentives, wo wir aber auch beide wissen, das ist jetzt nicht so, dass es den Leuten gut geht, wenn die das Drama lesen. Die lesen nicht diesen Brief und denken, oh, war aber jetzt schön, nett darüber, ne? Dann nehme ich es ein bisschen auch in Kauf, bei den Leuten halt einfach in einen unschönen Moment zu provozieren. Man kann natürlich sagen, ja, aber die Welt ist auch nicht schön, ja, alles in Ordnung. Genau wie bei den Incentives, es steigt die Response, ohne Frage, aber es steigt natürlich auch diejenigen, die man nicht mitkriegt, die das ziemlich blöd finden, dass da, ne, so viel beiliegt. Und aber wenn sich eine Organisation dem bewusst ist und sagt, wir machen das trotzdem, weil wir einfach das Geld brauchen, um unsere Projekte zu machen, und wir nehmen das in Kauf, weil es sich noch in Grenzen hält, dann kann ich das akzeptieren. Meine Philosophie ist aber ganz sicher eine Kommunikation, die die Menschen wirklich mehr mitnimmt, die sie für das begeistert, was die Organisationen machen. Die machen unglaublich gute Arbeit und die bringen auch viel Gutes in die Welt und ist, ne, statt das Schlechte zu fokussieren. Und ich bin auch zum Beispiel ein absoluter Fan von, ne, treue Geschenken. Also zu sagen, ne, jemand hat lange gespendet und dann kriegt er die Postkarte, finde ich total schön. Also im Sinne eines Geschenks und Anerkennung. Aber Incentives heißt ja, ne, also das von wegen, ne, es sind keine Grenzen, es ist eine Philosophie, die ich habe und die sich viel mehr auf den Spender dann halt fokussiert und ihn mitnimmt. Und Incentives heißt ja Anreiz. Es geht ja wirklich darum, ich gebe ein Vorabgeschenk, ja, einen Anreiz, damit überhaupt jemand spendet.
Ich hab vielleicht hab mich lieb. Kleines, ja, so, ja, also hier, genau, ist ein Geschenk und jetzt hast du mich, jetzt kriege ich die Tante auch mal einen Kurs.
Na, ja, genau, vielleicht so, ich habe da so eine schöne Analogie, also, ne, stell dir mal vor, du würdest jetzt irgendwie, bist jetzt verheiratet, ne, bist ein bisschen raus aus dem Thema, aber ja, du würdest jetzt daten,
was jetzt kommt.
Ja, ne, würdest jetzt daten, gehst mit einem Online-Date, natürlich, du bist ja Onliner, hast du natürlich ein Online-Date.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ne, gehst du aus, weißt du, verbringst den Abend und überlegst, jetzt wäre es ja noch schön, ne, so das mit dem Kaffee oben und so.
Ich komme aus der Generation, da war das immer noch die Briefmarkensammlung.
Ja, von mir aus auch die Briefmarkensammlung, ne? So, jetzt kannst du halt, ne? Jetzt ist ja die Frage, was machst du? Du kannst jetzt sagen, ne, habe ich den Abend überzeugt? War ich wirklich gut? Ja, kann ich sagen, hier Briefmarkensammlung und sie kommt mit, weil ich gut war an dem Abend? Oder bist du dir unsicher mit dem, wie gut du warst und sagst und bringst noch den Blumenstrauß dazu? Mhm. So, ne? So, und wenn du mitkommst, gibt es auch noch einen Blumenstrauß.
Ja, und die Analogie ist trotzdem super, weil die Frage ist ja, geht es jetzt nur um diesen einen Abend oder wird es eigentlich länger?
Genau. Ne, und da, das eine ist, dass ich glaube, wenn die Kommunikation gut ist, muss man nichts beilegen. Ich glaube, die Kommunikation ist häufig nicht gut. Ich merke auch zum Beispiel in Seminaren, die ich gebe oder wenn ich berate, ich merke, dass den Weg, den ich gehe, die Fundraiser sich viel wohler fühlen. Viele Fundraiser mögen die eigene Kommunikation auch nicht. Und dann kommt immer, ja, aber es wirkt, aber es wirkt, aber es wirkt. Sage ich so, ja, das andere wirkt auch. Aber in dem Moment, wo ich was ändere, klar, ich habe ja Leute gefunden erstmal die letzten Jahre, die auf Incentives reagieren und die auf Drama reagieren. Ne? Es ist natürlich klar, wenn ich das jetzt erstmal umändere, dass das jetzt dann nicht sofort durch die Decke knallt, sondern dass ich die Leute, ne, auch wieder die anderen finden muss.
Haben wir die Frage ist, glaube ich, dann haben wir die Zeit dafür. Das Budget ist, glaube ich, nicht das Problem, aber haben wir die Zeit dafür, haben wir genug Möglichkeiten, das auch auszuprobieren? Also, oder klaut uns das nicht so viel Zeit, weil wir brauchen jetzt im Grunde genommen ja jede Spende, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Mhm. Ja, aber die Frage ist, was machst du in 10, 15, 20 Jahren oder in 10 Jahren, wenn dann die 75-Plus-Spender nicht mehr da sind? Ne? Hast du dann noch das Geld und die Möglichkeiten, das zu ändern? Oder ich sage ja auch gar nicht, dass man die Kommunikation komplett ändern muss. Ja, natürlich ist es ja auch, also auch die, es gibt ja auch gute und die passt ja auch für die Zielgruppe, die kann man ja auch weiterführen, ne? Aber ich muss halt irgendwann auch mal anfangen, mir neue Zielgruppen zu erschließen und da muss ich auch in der Kommunikation was ändern.
Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, sind die Organisationen soweit? Haben die das verstanden? Und für den Fall, dass du sagst, ja, welche Organisationen, also jetzt nicht vom Namen her, aber welche Art von Organisationen sind das und welche sind vielleicht eher noch ein bisschen träge?
Ich glaube, verstanden haben es die meisten, aber umsetzen tut es fast keiner. Ich glaube, das ist so. Es ist, glaube ich, der Punkt, dass das Fundraising ist halt auch sehr instrumentenorientiert.
Da kommen wir auch nochmal drüber.
Es geht immer um, ne, also das muss ich auch sagen, wenn ich angefragt werde, geht es meistens um ein spezielles Instrument und können wir das noch besser machen? Können wir da noch was rausholen? Ne, so. Und dann sind wir natürlich so ein bisschen in dieser, ne, wo kann ich jetzt noch an der Stellschraube, wie kann ich es nochmal umformulieren? Ne, mein Thema sind dann oft so Emotionen und wie kann ich da noch was rausholen und da noch ein Anker setzen und die PS-Zeile formulieren. Also ne, ich bin wirklich dann in noch das Letzte aus dem Instrument rauszuholen, was für mich halt keine, ne, was schon mit Wirkung zu tun hat, aber keine begeisternde Kommunikation ist. Und so sind die, das ist, glaube ich, das Problem, so sind die Organisationen ja auch aufgebaut. Die Abteilungen sind nach Instrumenten ja auch separiert. Und wenn ich sage, wir denken wirklich in Spendern und machen eine Spenderzentrierung, da muss ich diese Abteilung wieder zusammenführen. Und dann greife ich halt in die Strukturen.
Weg mit den Silos.
Und dann ist es halt schwierig. Aber eigentlich ist uns allen klar, dass kein Spender nur in einem Kanal sich aufhält. Ja, wir alle nutzen unterschiedliche Medien. Und das Spannende ist ja eher, dass man medienübergreifend, die Gemeinsamkeit ist, was sind Worte, was sind Werte, die ich habe, also die mich ansprechen und die sich dann in allen Medien wiederfinden sollten.
Verstehe ich das richtig, dass du aktuell dadurch immer noch in so einer Missionierungsrunde bist? Also du versuchst immer noch, die Menschen vom Licht zu überzeugen, obwohl sie eigentlich das Licht schon sehen, aber sich nicht trauen, reinzugehen?
Ja, das ist vielleicht ganz schön beschrieben, genau. Sie sehen das Licht und sie wollen es auch haben, aber um dahin zu kommen, muss man halt erstmal so ein bisschen über so einen Berg. Ja, das ist natürlich blöd, weil wenn ich sage, das Licht ist hinter dem Berg, sehen sie es nicht. Aber der Tunnel dahin ist noch so weit.
Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du so eine Idee hast, wie du Organisationen das vielleicht ein bisschen schmackhafter machen könntest. Jetzt gibt es hier schamloses Pluggen von Dienstleistungen, aber wir machen das ganz einfach mal, weil es eben so schwierig ist und die Organisationen irgendwie überzeugt werden müssen und nicht genau wissen, wie sie starten müssen, muss die Hürde, sich damit zu beschäftigen, relativ gering sein. Und da hast du eine Idee gehabt.
Ja, ich habe ja dieses Internet.
Dieses ein Tausendsasser, dieses Internet.
Ja. Also, ne, genau, du hast ja gesagt, das ist ja einerseits dieses Missionierende, das ist ja einerseits dieses große Ganze, was, glaube ich, echt noch schwierig ist, noch echt weit weg ist. Aber man kann natürlich im Kleinen schon ganz viel machen, ja, und überhaupt sich anfangen, in diese Richtung zu bewegen und mehr, immer mehr zu verstehen, ne, so. Also für mich, guck mal, nur kurz weg, ja, ist zum Beispiel eines der größten Potenziale im Fundraising ist das Thema Dank, ja. Also das heißt, man kann schon da so viel bewegen, sich wirklich mit den eigenen Dankbriefen auseinanderzusetzen, also nicht nur in der Spendeansprache halt sich zu bewegen, das ist, glaube ich, auch was, dass sich die Organisation fast ausschließlich um die Spendeansprache bewegen. So, und für diese viele kleine Schritte, die man natürlich schon mal gehen kann, oder ne, wo viel man einfach sich noch auseinandersetzen kann, habe ich tatsächlich jetzt etwas im Angebot, was aus dem, du wirst dich erinnern, aus dem Fundraising-Tag NRW. entstanden ist.
Ich kann mich da deshalb so gut dran erinnern, weil ich die Fotos gemacht habe und euch in so einer Pappbox fotografiert habe.
Genau, ich war da am Stand mit der Steffi Schucker von Direktpunkt und wir haben irgendwie 2 Tage vorher hatte ich irgendwie diese Ideen, die man so beim Zähneputzen hat, irgendwie so, wir haben überlegt, wir müssten was machen da mal am Stand, so dass es lustiger wird und ne, man nicht da einfach nur steht. Und hatte irgendwie diese Idee von Lucy aus Charlie Brown, die immer psychologische Hilfe für 5 Cent anbietet.
Nebenbei übrigens, du brauchst mir gar kein Foto schicken, weil ich nehme einfach eins aus dieser Reihe.
Ah, kannst du natürlich, stimmen, du hast ja noch welche. Ja. und die, ich habe dann Steffi erzählt und die ist ja immer Feuer und Flamme für kreative Ideen, ist irgendwie den nächsten Umzugsladen. Bei
schöne
um
Grüße
gelaufen.
Übrigens, da war irgendwas mit dem Fuß, ne, oder? Hat der Fuß gebrochen?
Ja, ich glaube, so langsam wird es wieder. Ja, sie bewegt sich schon wieder. und sie hatte irgendwie so einen Umzugskarton, hat den irgendwie ausgeschnitten, angemalt. Das war wirklich so eine weiß nicht, 1-2 Tage vorher Idee.
Es war echt gut.
Wir haben da mit 2 Schemeln in diesem Pappkarton gesessen. Ja, du kannst das Bild hochsetzen. Und das kam halt auch super gut an. Ne? Also wir hatten echt viele Leute, die sich davor gesessen haben und das war total lustig. Und,
also es ging um eine kurzfristige psychologische Beratung, eben wie bei, genau. wie bei den Peanuts.
Genau. Die psychologische Beratung gab es für 5 Cent. Steffis freundlichen, jetzt gehen wir mit Friendly Advice, hat doppelt so viel gekostet. Das ist die Preisstruktur gewesen.
Man muss auch investieren, also für.
Man muss auch, ne? Genau. Der freundliche Hinweis war teurer.
Und der Doktor ist hier auch schön obendrauf, ne? Wie bei den Pinot.
Genau.
Man muss aber jetzt auch wieder, ich glaube, auch den Studierenden, die du jetzt so mit hattest bei deinem Autotrip, musst du auch wieder erklären, was die Peanuts sind, glaube ich, oder? Oder kriegen die das noch hin?
Ja, mag sein. Ich glaube, man versteht es aber auch, wenn man sie nicht kennt. Ja. Also ich glaube, es waren. Ja. Und der Fundraiser an sich ist ja jetzt.
Der Fundraiser an sich ist auch nicht 25. So.
Wenn wir jetzt gruppenorientiert denken. So. Genau. Naja, aber das war so die Idee und das war halt echt total lustig. Und wir saßen da abwechselnd in dieser Box und die Leute saßen davor und ne, du erinnerst dich, es war eigentlich eine ganz schöne Idee.
Das sah echt lustig aus, ja.
Und genau das habe ich jetzt eigentlich jetzt so, das kann man ja auch in dieses Internet übertragen. Und zwar, ne, was liegt als Psychologe näher, eine Online-Sprechstunde anzubieten?
Nein.
Schöne Gruppensitzung.
Während die Bundesregierung noch überlegt, ob sie Telemedizin anbietet, sind die Psychologinnen schon viel, viel weiter.
Schon viel, viel weiter. Die Idee ist eigentlich dahinter, dass ich auch, ne, ich merke so gerade, das finde ich sehr, sehr, sehr schön im Fundraising, dass es sehr austauschorientiert ist. Da ist wenig Konkurrenzdenken. Man lernt voneinander, man hilft sich. Das ist was, wo ich mich so viel wohler fühle als in der Profitwelt. Und was ich auch in meinen Vorträgen merke ich dann auch. Ich erzähle dann ganz viel und irgendwann stellt jemand eine Frage und dann sind alle wach. Wenn wer anders eine Frage stellt, sind dann auch immer alle wieder dabei. Und man merkt dann auch, was bewegt die und wo stehen andere Organisationen. Und genau daraus ist diese Idee entstanden, halt genau so eine Online-Sprechstunde anzubieten, wo dann die Organisation einfach auch ohne großen Aufwand vom Rechner zu Hause sich einloggen können und können ihre Fragen stellen. Du weißt es selber, man diskutiert so viel mit Kollegen. Sollen wir jetzt den Ü-Träger dabei legen oder nicht? Oder ne, sollen wir dieses machen oder jenes machen? Und genau, Thema Incentives oder wir haken da. Es sind super vielfältige Fragen. Manche sich dann auch ähneln, weswegen man dann ganz wunderbar voneinander profitieren kann. Oder so wie Dr. Sommer, ne? Man könnte auch sagen, so eine Mischung aus Lucy und Dr. Sommer. Auch das müsste man wahrscheinlich den Studenten noch erklären.
Aber was heißt denn eigentlich online? Heißt das, du machst es per Skype oder hast du ein spezielles Tool, mit dem du da arbeitest?
Ja, das wird dann so ein Webinar-Tool im Prinzip, ne? Aber es ist kein Webinar, ne, wo sich dann alle drauf loggen können quasi. Also alle, es wird natürlich auch begrenzt sein, sonst funktioniert es ja nicht. Es geht aber, da, dass die Leute im Prinzip die Fundraiser vom Büro aus mitmachen können.
Und dann kann man Lucy für eine Stunde buchen.
Es ist im Prinzip, läuft es über 12 Wochen. Und man kann sich dann jede Woche halt mit in die Gruppensitzung einloggen. Wenn man nicht kann, ist es aber auch jetzt kein Drama, weil es ist nicht aufeinander aufbauen. Das ist ja kein Webinar-Tool, ne, sondern es ist ja wirklich so, was interessiert mich, wo stehe ich gerade, ja. Und wenn man sagt, ey, wir haben diese Woche diskutiert, dann über irgendwas loggt man sich ein und stellt die Frage. Und so geht das halt quasi über einen längeren Zeitraum.
Läuft es schon oder wann geht's los?
Das startet im September.
Ach, guck mal. Genau. Was für ein Zufall.
Was für ein Zufall.
Was für ein Zufall. Passt
man
ja gut.
Kann sich da gut. Ganz wunderbar, passt ganz ja wunderbar genau. Noch mit drauf schwingen und teilnehmen. Genau.
Nachdem wir das jetzt schamlos hier geplackt haben, nochmal, schrecklich, ne? Immer dieses.
Aber, so. Es ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch was, es ist ja so eine Online-Sprechstunde, ist ja jetzt auch nicht so bekannt. Das glaube ich auch absolut. Mal vielleicht ganz gut, passt das auch gut. Mal so.
Passt zu gut. Na, die Frage ist, an der Stelle mal einen Blick nach vorne zu richten. Du sagst, naja, die Organisation, sie wissen es irgendwie, es macht aber irgendwie keiner und es ist ein bisschen schwierig, das in den Alltag unterzubringen, dass eine Psychologin oder ein Psychologe als in dieser Funktion in irgendeiner Fundraising-Abteilung tätig ist, ist dir vermutlich auch noch unbekannt, aber wie wird sich das weiterentwickeln? Wird das zwangsläufig da in diese Richtung gehen oder wird das eher unterbewusst in diese Richtung gehen? Was glaubst du, wird deine Disziplin, wenn man es als Disziplin bezeichnen kann. Welche Bedeutung bekommt deine Disziplin in den kommenden Jahren? Wird es eher Teil des Ganzen oder wird es wirklich extern betrachtet werden?
Also ich finde, die Bedeutung ist eigentlich jetzt schon nicht zu unterschätzen.
Klar, also alles andere hätte ich jetzt auch gewundert.
Alles andere wäre ja auch. Ich glaube, dieser Wandel, also wie gesagt, ich glaube, es geht um Kommunikation und da geht es um Menschen und die Psychologie ist da einfach auch wichtig und tatsächlich sollte das mehr genutzt werden und vielleicht auch mehr wirklich das eigene nochmal so ein bisschen mit dem Abstand anschauen und nicht nur Lehrbuch. Ich glaube, dieser Wandel, der wird stattfinden müssen, weil die Spender oder es verändert sich ja. Schau mal an, die klassische Spendengruppe, die wir im Moment haben, das sind ja auch die, die Zeitung lesen. Das sind die, die noch schön öffentlich-rechtlich Fernsehen schauen. Ja. Die sind gewohnt, dass ihnen quasi Inhalte präsentiert werden und die nehmen die an. Also in der Zeitung hat der Redakteur überlegt, was sind die wichtigen Themen und jeden Tag kriegst du die Auswahl, die ich finde. Und genauso der Programmdirektor. Ja? Und wenn die Tagesthemen zu Ende sind, dann wird die Doku oder Reportage hinterhergeguckt, die sich da jemand überlegt hat, die er für wichtig findet. Und das machen die auch. Das finden die auch. Ne? Das ist ja eine Sozialisation.
Ne? Ganz klar, klassisches Push-Prinzip. Genau. Ich konsumiere das, was mir vorgesetzt wird.
Genau, und so ein bisschen ist auch so die Briefe, die ich bekomme und ist natürlich auch noch so eine andere Institutsgläubigkeit, ja, also ne, Vertrauen in Institutionen, das funktioniert ganz gut. Aber, und das weißt du selber, und da reden wir nicht nur über 20-Jährige, die Kommunikation oder so Inhalte, Medien haben sich gewandelt. Die Menschen werden natürlich viel, viel selbstbewusster und sie nehmen Werbung nicht mehr stumpf auf, sie werden viel selektiver.
Mhm. Ja, und also bei mir läuft die Tagesschau um 8:45, weil ich irgendwie vorher nicht dazu komme.
Das ist Zeitunabhängigkeit, aber in dem Moment, wo du dir zum Beispiel dir nicht deine Zeitung hast, wo jemand beschlossen hat, was auf 30 Seiten wichtig ist, im Internet kannst du dir selber entscheiden, auf welches Portal ich gehe, welche Themen ich jetzt, du bist viel weiter. Netflix Beispiel, was ja auch nicht nur 20-Jährige nutzen, sondern wie wir schon festgestellt haben, wir zwei ja auch. Da kann ich nicht irgendwie von so einem schönen Flow ausgehen. Es guckt schon jemand mit. Da müssen die Inhalte gut sein. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich muss mehr gute Inhalte bieten und ich muss mehr zukünftig mehr wirklich Inhalte, die sich auch abheben, bieten.
Aber da höre ich raus, dass ich im Grunde genommen die Psychologie des Menschen auch verändert. Also wenn man sich jetzt vom Steinzeitmenschen bis heute mal durchhubbelt, die reagieren irgendwie alle noch auf dieselben Schlüsselreize, Kindchenschema, Totenkopf, nackte Menschen so. Und jetzt sind wir durch die ganze Medienrevolution aber in einer Situation, wo sich das auch verändert oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, also das und so das Kindchenschema, das ist evolutionsbiologisch.
Wir wissen,
das wird auch noch, genau, danke. Das wird auch noch in 10 Jahren ein Anreiz sein und auch die Emotionen, negative, positive Emotionen, das wird auch noch sein. Ankereffekte werden nicht weggehen. Also ne, es gibt ganz viel, was bleibt. Aber das Kommunikationsverhalten und das Selbstbewusstsein, mit dem ich mich etwas hinwende, wird anders. Das ist eine Generationenfrage. Die Menschen werden selbstbewusster. Es wird oft gesagt, ne, die nächsten Generationen sind nicht so treu. Und das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, die sind sehr treu. Sie sind einfach viel, viel selektiver. Die werden sich die NGOs aussuchen und nicht andersrum. Im Moment ist es nur so ein Stück weit so, dass die NGOs sich die Spender aussuchen, auch wenn sie vielleicht nicht das Gefühl haben.
Ich wollte gerade sagen, dass das da, glaube ich, jetzt echt Gegenrede erfahren.
Ne, aber, ne, aber im Prinzip schicke ich jetzt diese Briefe raus und ne, kaufe die Adresse und es ist so. Und die reagieren dann auch, immer weniger, aber noch reagieren sie ja. Und das wird anders. Ne? Und ich, das ist auch ein Punkt, an dem ich oft arbeite. Die Organisationen reden sehr viel von sich in den Briefen. Ganz, ganz besonders in Dankbriefen. Das ist viel Selbstlobhudelei und wenig spenderorientiert. Also da, wie gesagt, da sehe ich ein ganz großes Potenzial im Dankbereich. Und das, ne, also es ist so diese Einstellung, ne, die ich habe und ich berichte von den Projekten und das wird sich ändern müssen, sondern dass sich tatsächlich eher die Spender, die Organisation auswählen, mehr informieren, schauen, was finde ich da wirklich gut und wer ist derjenige, der mit meinem Geld so ein bisschen Dienstleistung, wer macht mit meinem Geld die besten Sachen?
Was macht denn jetzt da Bethel anders bei dem Dankbrief, wenn der dich so anspricht?
Also Bethel hat tatsächlich schon, ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon viele Jahre her.
Ja, die kannten also, noch nicht.
Nein, sagen wir mal so, mittlerweile, die machen es immer noch, aber die haben es damals auch schon gemacht. Die haben zum Beispiel auch schon viel Storytelling in den Dankbrief gepackt. Also tatsächlich da auch nochmal sehr emotional getextet. Und viele Dankbriefe sind oftmals sehr, ne, ich finde, viel Beamtendeutsch und sehr wir-bezogen. Also ne, wie gesagt, die Organisation lobhudelt sich. Und bei Bethel finde ich da auch nochmal kleine Geschichten, die einfach... Das ist natürlich auch vom Thema, ne? Ich finde mal welche besser und mal welche nicht besser, weil das ne, hängt ja auch immer vom Thema ab, was gerade drin ist. Aber sie sind halt immer sehr, sehr rührend, sehr emotional und ja.
Aber Bethel hat sich noch nicht bei dir gemeldet und wollte jetzt daraufhin dich direkt einkaufen?
Tatsächlich, ich habe die irgendwann mal getroffen und dann habe ich das auch mal so erzählt und dann waren die auch ganz begeistert, dass sie jemanden mit 25 überzeugt ja, haben. Ich glaube, ich habe so ein bisschen wahrscheinlich in der Adressliste so ein kleines Sternchen dahinter. Aber ja, tatsächlich bei Bethel muss ich, ist, ne, wie du es auch sagst, so da ist in der Spenderansprache und in der Spenderbindung noch so eine kleine Diskrepanz. Ich glaube, dass die Spenderansprache da tatsächlich auch noch mal ein bisschen jüngere Zielgruppen anders ansprechen könnte. Ja, aber im Dank, sie haben halt natürlich auch so eine Dankkultur, ne, sie haben auch so einen Dankort und wirklich
also,
auch
muss man sagen,
der Gründung
Ort,
schon den ja, Dank.
Genau, der Ort, wo die Kolleginnen und Kollegen im Pfandwerdung und der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, also der heißt Dankort.
Dankort.
Das ist wirklich ein
genau,
physikalischer
das
Ort. Das Gebäude heißt genau. Dankort.
Das Gebäude heißt Dankort und das ist wirklich so eine Philosophie, die mit Gründung schon der Herr Bodelschwing wirklich diesen Dank ganz, ganz stark gelebt hat. Und ich finde, das merkt man dort. Man merkt dort, dass halt wirklich diese Dankkultur dort sehr gelebt wird. Und das ist, glaube ich, da so eine Stärke, wo man an ne, so an anderen Sachen bestimmt noch ja, sehr stark auf die Stammklientel, die im diakonischen Bereich natürlich auch etwas älter ausgerichtet ist.
Ich möchte dir danken bis hierhin. Ich glaube, du hast ein sehr, sehr starkes Plädoyer gehalten dafür, dass wir uns alle viel mehr mit den unterbewussten Dingen beschäftigen müssen. Und zumindest bei mir hast du da ein offenes Tor eingerannt, weil ich im digitalen Bereich ja auch ähnliche Erfahrungen mache und auch immer versuche, naja, da zählt eben innerhalb von einer Sekunde einfach auch ein Eindruck. Ich habe 1 bis 3 Sekunden Zeit, irgendwas zu hinterlassen beim Menschen, sonst klickt der weg. Und das sind eben auch ganz viele unterbewusste Dinge, die dort passieren. Und ich glaube, du hast auch nochmal sehr deutlich gesagt, dass es eben nicht ist, dass man das mal punktuell macht, sondern dass man das immer mitdenken muss. Und ich hoffe, dass es da gelungen ist, einfach auch ja, Sensibilität für zu schaffen. Vielen Dank bis dahin, aber du bist noch nicht entlassen. An der Stelle, sondern ich weiß, dass du den Podcast hörst oder ab und zu mal gehört hast und bei den Nicht-Jona- und Jörg-Folgen weißt du, was jetzt kommt, oder?
Ja, ich habe es tatsächlich, ich hatte es etwas vergessen, verdrängt.
Okay, sehr gut, deswegen muss das jetzt spontan sein. Also für alle die jetzt nochmal neu dazugeschaltet sind, sind ja auch immer wieder neue Leute hier dabei. Die Gästinnen und Gäste sind in der Situation, sich jetzt zum Ende eine Organisation aussuchen zu müssen, für die ihr was spenden könnt. Also wenn euch das hier gefallen hat oder weitergebracht hat, dann soll das hier nicht in die eigene Tasche gehen, sondern es liegt jetzt in der Aufgabe von Daniel, eine Organisation auszusuchen, dessen Spendenbutton wir unterhalb des Podcasts verlinken werden. Voraussetzung, es darf nicht die eigene sein, es darf kein Kunde sein. Wie abgefahren jetzt auch immer, das ist völlig egal. Hauptsache gemeinnützig und Hauptsache es gibt irgendwo die Möglichkeit, eine Spendenkontonummer oder einen Spendenbutton zu haben. Und wir warten jetzt auf dein Votum.
Ich hab das tatsächlich gestern Abend irgendwie nochmal mit so kleinen Schrecken gesehen und dachte, ach Gott, weil es ist ja echt nicht einfach, ne? Es gibt so viele Organisationen, die auch gut sind und genau dann, ne, sind so ein paar wieder ausgeschlossen und für wen votet man? Und dann ist mir aber etwas eingefallen, und zwar eine Organisation, die ich letztes Jahr entdeckt habe und die völlig mein Herz im Sturm erobert hat, das Projekt, die aber sich ja eigentlich dann auch nicht mehr gemeldet. Also ich habe gespendet, ich habe noch eine Urkunde bekommen und dann habe ich sogar noch mal eine Einladung bekommen zu einem Treffen, was ich total schön fand, da wollte ich auch gerne hin, um mir das anzuschauen, und war aber krank und dann habe ich nichts mehr gehört und entsprechend habe ich sie auch völlig vergessen, was auch noch mal
sie
so
dich
zeigt.
Auch
na, ich glaube, das Fundraising ist da, wer auf die Seite geht, ist, glaube ich, noch in nicht so die Priorität. Das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Umso mehr dachte ich so, dann kann man vielleicht auch dafür aufrufen.
Und Trommelwirbel?
Trommelwirbel. Ich wollte nur kurz sagen, es ist tatsächlich dieses, ne, man darf die Spender nicht vergessen, egal wie sehr jemand dann brennt und das auch selber findet. Auch da nochmal ein Gruß an Steffi Schucker, die sich, glaube ich, letztes Jahr dann irgendwie eine Woche lang nur meine Geschichten anhören musste zu dieser Organisation. Und man vergisst es. Also man muss dann schon auch bei den Spendern sich in Gedächtnis rufen. Es ist eine Organisation, die, ich habe ja immer ein Herz für die armen Kleinen, um die sich sonst niemand kümmert, und die Schicksale dieser Welt, die völlig vergessen sind. Und deswegen würde ich gerne sagen, spendet für die Hamsterhilfe.